Herzlich willkommen bei Psychopferd und Spitzensportler, der Podcast, dem Pferde vertrauen. In dieser neuen Folge begrüßen euch wieder die wundervolle Kathi Dannreuther.
Hallo und schön, dass du da bist.
Und Marianne Kugelhör. Wir sind ausgebildete Trainerinnen nach Timo Ameroso. Unser Fokus? Der Körper, die Psyche und das, was dazwischen oft verloren geht. Echte Bindung.
Heute haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, weil ohne ihn würde es diesen Podcast hier überhaupt nicht geben. Und wir freuen uns riesig, dass er heute bei uns ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Timo.
Hallo, ihr zwei. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Die Freude und die Ehre ist ganz auf meiner Seite.
Ja, auch von mir nochmal hallo, lieber Timo. Wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zwei Mädels hier unseren neuen Podcast ja auch so ein bisschen Leben einhauchen gleich in der zweiten Folge.
Sehr gerne und ich freue mich und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Das wird bestimmt ganz, ganz fruchtbar.
Das sind wir uns ja auf jeden Fall einig. Genau, und zwar, wir würden gern ganz am Anfang bei dir, sag jetzt mal, im Pferdeleben anfangen. Und zwar, du kommst ja ursprünglich persönlich selbst auch aus dem Leistungssport und warst ja mit deinem damaligen Springpferd, Pascal, glaube ich, war der Name, recht erfolgreich im Springsport. Ganz klassisch unterwegs. Ja. Nimm uns da mal vielleicht gleich mit, wie die Zeit damals für dich war. Und dann gab es ja einige Schicksalsschläge in deinem Leben und da würde man gerne einsteigen mit dir.
Mhm. Also ich bin zum Reiten gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Das ist schon total abgerutscht, der Spruch, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, meine Kindergartenliebe, Steffi, ist meine Nachbarin, hat Reitkarten geschenkt bekommen. Und ich hatte irgendwie im Kopf, das sind so Karten, das gab's, ich bin ja ein Kind aus den 80ern, so Karten um in diese Albums reinzukleben und wollte das auch. Und für meine Mutter war das so ein bisschen der Startschuss, mich zum Reiten zu bringen, was sie immer gerne als Kind gemacht hätte. Und so bin ich eigentlich zum Reiten gekommen. Und da war wahrscheinlich noch so die letzte Generation auch, die noch Reiten gelernt hat, ohne Zügel, ohne Bügel. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr nur Sitzübungen gemacht. Meine Cousine, die hatte damals ein Pferd und jeden Montag auf dem kleinen Pony, weißen Pony Sandra, halbe Stunde Sitzübung, ohne Zügel, ohne Bügel. So habe ich angefangen. Und dann war in so einem klassischen klassischen Reitstall damals. Das waren ja die Bauern, die hatten die Reithallen und da standen die Pferde. Und da habe ich so die anderen dann auch springen sehen und so bin ich dann zum Springen gekommen. Und hab's dann tatsächlich auch geschafft, bis zur deutschen Meisterschaft im Vierkampf. Das war mit 15 gemacht. Das war A-Spring, A-Dressur, da teilzunehmen, deutsche Meisterschaft. Das war das Stärkste, was ich geschafft habe, auf Turnieren, sage ich jetzt mal, und trainiert und gesprungen habe ich so bis M, kurz vor knapp S, mit so, ja, 15, 16 und hatte dann mit 16 meinen ersten Unfall.
Genau. Der Unfall ist ja in deinen Büchern auch, sag jetzt mal, sehr eindrucksvoll und bewegend auch beschrieben. Vielleicht kannst du es für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen, die Geschichte auch nur kurz mit ausführen.
Also den ersten Unfall hatte ich mit 16 und mit 16, wie gesagt, deutsche Meisterschaft, Vierkampf und erfolgreich trainiert im Springen. Und aber eben auch mit 16 dann die ersten Mädels, Disco, Führerschein gemacht für die Vespa. Also die Interessen haben sich verschoben. Und da war in dieser Zeit mein Springpferd Pascal, das muss man einfach so deutlich sagen, ein Klotz am Bein. Klar, für einen 16-jährigen Jungen, der voller Saft und Kraft steht, echt ein Klotz am Bein. Und das war aber nur die Oberfläche. Das wurde mir aber dann erst durch den Unfall klar. Das war ein Freitag, war der 19. Mai 95. Und ich bin schnell gefahren mit meiner Vespa, zu schnell, und bin über die Straße gerutscht und an so einem rot-weißen Metallpfosten zum Stoppen gekommen. Und ich war bei vollem Bewusstsein und mir lief das Blut aus dem Mund. Ich habe keine Luft gekriegt und der erste beklemmende Gedanke war, ich sterbe. War wirklich so. Und ich habe den blauen Himmel, werde nie vergessen, gesehen und habe gedacht, das ist das Letzte, was du siehst. Und in dem Moment ist mein Springpferd, was bis dahin immer ein Klotz war, ins Zentrum gerückt meines Lebens. Absolut ins Zentrum. Mhm. Und mein Vater gab mir das Versprechen, ihn nicht zu verkaufen. Und ich habe als junger Teenager im Springsport viele schlimme Sachen gesehen. Ich habe gesehen, wie mein damaliger Springlehrer, der lebt heute nicht mehr, ein Pferd zu Boden geprügelt hat. Und als 14-Jähriger, 15-Jähriger geht es so einfach durch dich durch. Und der Unfall, der war ganz furchtbar schlimm. Für mich, klar, seitdem sitze ich im Rollstuhl. Das ist jetzt 30 Jahre her. Aber wenn einem das Leben etwas nimmt, dann kriegt man auch immer was. Und so war das bei mir. Ich habe seitdem irgendwie viel tiefer in Menschen und vor allem in Pferde reingucken können. Mir sind Dinge aufgefallen, die waren mir bis dahin verschlossen. So diese bekannten Details, die wir auch in der Ausbildung gemacht haben, die haben mich plötzlich so angesprungen. Und für mich war klar, nach meinem ersten Unfall, ich gehe auf jeden Fall zurück aufs Pferd. Und das war mein Springpferd Pascal. Und das habe ich auch gemacht. Und habe dann 99 trainiert für die Paralympics 2000. Und ich habe mein Pferd, ich war kein schlechter Reiter, und habe aber nach meinem ersten Unfall mit einer Lähmungshöhe etwa ab Brustbein mein Pferd besser reiten können als früher. Das lag daran, dass ich so ein paar Dinge über die Psyche bei Pferden verstanden hatte und habe eben für die Paralympics trainiert. Bis zum 28.07.99. Da bin ich vom Pferd gefallen, was bei meiner Lähmungshöhe nicht außergewöhnlich ist. Und bin ins Krankenhaus gekommen, Intensivstation, eine Woche Koma. Zwei Herzstillstände, zwei Atemstillstände. Das war natürlich für meine Familie schwer. Für mich eigentlich gar nicht. Das war total friedlich. Aber die Zeit danach war dann schwer. Ich habe mich dann wieder aufs Pferd gesetzt und dachte, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Und schlag mir die Nase auf. Und ab da ist die Todesangst mitgeritten. Und ab da ging's steil bergab. Das war tiefes, tiefes Tal. Was ich damals aber nicht wusste, das war der Anfang des Pferdemediators. Das war dieser zweite Unfall, ist im Grunde der Grund, warum wir heute hier sitzen. Es gab große Schwierigkeiten mit meinem Pferd. Ich war damals 21. Die Welt bereist, wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber das Land bereist. Ich habe Monty Roberts kennengelernt. Ich habe hochrangige Trainer aus den USA kennengelernt, so im Kreis Pirelli. Hab die alle kennengelernt und es konnte mir keiner eine Antwort geben auf die Probleme, die ich hatte. Große Probleme im Pferd. Und das war eben die Geburtsstunde. Da habe ich gemerkt, und das hat mich so traurig gemacht und echt verzweifelt und traurig, habe ich gemerkt, ich bin ganz alleine mit meinem Problem, mit meinem Pferd. Und habe dann begonnen, weil ich keinen anderen Weg wusste, als das nach und nach auseinanderzunehmen, was da passiert und was da los ist. Und das war eben die Geburtsstunde, so in ganzer Kürze.
Du hast jetzt mal ganz kurz nur einen Punkt, und zwar, da würde ich nochmal gerne einhaken. Nach dem ersten Unfall hast du ja gesagt, du hast das Reiten da schon viel besser umsetzen können oder feiner, ja, weil du gewisse Sachen in der Psyche gemerkt hast. Was waren denn, das waren ja dann eigentlich schon die Vorboten zu deiner jetzigen Methode, oder?
Genau.
Das würde mich jetzt mal interessieren.
Genau, das habe ich damals noch nicht gewusst. Es war auch nie mein Ziel, Pferdetrainer zu werden oder Pferdemediator zu werden oder Pferdepsychologe zu werden. War auch nie mein Ziel, andere auszubilden. Aber das Schicksal hat mich so dahin geschoben. Pascal hatte ein Stockmaß von 1,76 Meter, war noch einer von dieser alten, großrahmigen Zucht. Pik Bube, wenn das einem noch was sagt, ist der Vater gewesen. Sehr groß, sehr langer Rücken und war immer schwer zu reiten als Fußgänger. Und zu mir hat einer einen Satz gesagt, wenn es im Schritt nicht klappt, brauchst du mit dem Trab nicht anzufangen. Das ist natürlich für mich, so Ablähmung, Brustbein, noch wichtiger. Und ich habe dann angefangen, den zu reiten am ganz langen Zügel und bin den immer lockere Biegungen geritten. Achten. Man nennt das, oder diesen Mechanismus nennt man bilaterale Stimulation. Das wusste ich aber damals noch nicht. Und damit wurde der locker. Und als der locker war, bin ich abgestiegen. Und das ist jetzt einfache Psychologie. Und das ist ein Geheimnis, wenn man so will, wie man die Lösungsphase abbaut, weil das Pferd wird, hat er auch gemacht, diesen Zeitpunkt, wo ich absteige, immer weiter nach vorne gebracht. Und so konnte ich am Ende mich draufsetzen und er hat sich aufgerichtet und konnte sofort losreiten. Jetzt sehr flach in Kürze erklärt. Und der große Vorteil, den ich habe mit so einer hohen Lähmung ist, ich kann nichts über Beine zu machen, das ist ja sowieso nett. Kann auch nichts, wenn ich Pferde trainiere, über Kraft machen oder über, ich halte es einfach mal aus oder halte das Pferd festmachen, sondern ich musste Wege suchen, wie ich dem Pferd erstens erklären kann, eine bestimmte Sache ist ungefährlich, ohne es zu desensibilisieren oder abzustumpfen. Und gleichzeitig musste ich verstehen, wie das Pferd denkt und wie ich das Pferd auf meine Seite bringe, also Bindung aufbaue vom Pferd zu mir. Das ist im Grunde alles.
Klingt ja eigentlich ganz simpel. Aber trotzdem tut sich ja die Pferdewelt so unendlich schwer. Hast du denn noch vielleicht bestimmte Momente im Kopf mit im Training, wo du dir noch mehr bewusst geworden ist, was du da eigentlich machst? Also, wie sag ich?
Ja, also mir wurde die Kraft, diese absolute Kraft dieser Methode da bewusst, als Paulus Stute und Paulus erstgeborene Tochter in die Klinik musste.
Wir müssen kurz einhaken, Timo. Zuhörer wissen noch überhaupt nicht, wer Paulo ist.
Okay.
Oh Paulo. Ja, ganz wichtig, Timo.
Okay. Paulo ist meine große Liebe. Paulo ist das Pferd, das mir dabei geholfen hat, die Welt aus den Angeln zu heben, um das mal ganz pathetisch zu sagen. Als Pascal, den wir gerade schon besprochen haben, älter wurde, stand ich vor der Entscheidung, aufzuhören oder eben weiterzumachen. Als Pascal gestorben ist, das war 2007, da war ich 29 und das ist ja auch dann nochmal so eine Lebensphase, wo man, keine Ahnung, vielleicht heiratet, Kinder und sowas. Und ich stand vor der Entscheidung, höre ich auf mit ihm oder mache ich nochmal weiter? Und habe gedacht, okay, ich mache weiter. Und damit ich nicht abspringe, kommt nochmal ein Pferd zu mir. Und dieses Pferd musste 3 Kriterien erfüllen. Es musste ein Hengst sein, es musste ein Fohlen sein oder ganz junges Pferd und musste meine Hilfe brauchen. Also was Gutes tun. Das waren die 3 Kriterien. Und Paulo hat sie alle erfüllt. Und bin dann Januar 2004 zu einer Stutenmilchfarm gefahren und habe abends vorher noch gebetet, habe gesagt, gib mir ein Zeichen, damit ich ihn erkenne. Komme ich da hin? 10 Gleichaltrige, waren 18 Monate alle so plus minus. Und dann kommst du da hin und dann bist du ja so gestresst im Kopf, dass du denkst, wo ist das Zeichen? Wo ist der Blitz, der mich treffen soll? Alter, ich stehe da, kommt ein weißes Pferd. Nee, kommt irgendeins, schwarzes, glaube ich. Zu mir dachte ich, das ist das Zeichen, das erste Pferd, das zu mir kam. Aber das hat nicht geprickelt, so, wisst ihr? Also wenn einen Blitz trifft, dann merkt man das ja. Also nichts passiert. Dann war da ein weißes. Dachte ich, okay, ein einziges weißes, das ist es jetzt. Hat aber auch nicht so gefunkt. Und dann dachte ich, oh Herrgott, warum lässt du mich immer alleine, wenn ich dich brauche? Und dann war ich schon am Weggehen, werde ihn nie vergessen. Und dann sehe ich ein Fohlen in der Ecke stehen, ganz alleine, mit dem Kopf am Boden und guckt zu mir rüber. Dann habe ich mich umgedreht, habe gesagt, der ist der Einzige, der nicht zu mir gekommen ist. Der muss es sein. Und so war es auch. Das ist Paulo. Paolo kam dann zu mir, schwer krank. Der hatte das erste halbe Jahr jede Woche, ungelogen, jede Woche eine schwere Kolik mit 40 Fieber. Der war verwurmt bis hinter die Ohren. Und ich habe Paolo damals, der hatte die letzte schwere Kolik, werde ihn nie vergessen, Ostern 2004 gehabt. Ostersonntag 2004. Und habe zu ihm gesagt, Paolo, wenn du gesund wirst, gebe ich dir mein Wort, darfst dich fortpflanzen. Und ich musste dann bis 2020 warten. Da war ich dann so stark aufgestellt. Wir haben ja dann auch gebaut hier, große Anlage, dass ich ihm das ermöglichen konnte. Und habe ihm dann 2020 im September Melina geholt. Genau, das ist Paolo. Und Paolo, dem haben wir alles zu verdanken. Ich habe genau vor 10 Jahren mit Paolo einen Beitrag gemacht im Hessischen Rundfunk. Der wurde weltweit 18 Millionen Mal geklickt. Und das war der Startschuss sozusagen. Der hat die Lunte entzündet. Das ist Paolo. Weiß ich gar nicht mehr, wie wir da drauf kommen sind. Paolo? Ach, richtig. Die Kraft der Methode. Paolo hat ja dann Melina und die haben sich beide annähern dürfen und Melina hatte ja die Wahl zwischen zwei Hengsten, also Leander und Paolo, hat sich dann für Paolo entschieden und er hat sie gedeckt und dann kam Paulina auf die Welt. Und Paulina hat sich direkt nach der Geburt, da war die 1 oder 2 Tage alt, einen ganz schweren Durchfallkeim eingefangen und musste mit 5 Tagen, ich glaube, war die 5 Tage alt, mit ihrer Mama in die Klinik. Und das war für Paolo ganz furchtbar. Der hat 2 Tage und Nächte durchgewirrt und war völlig fertig, total fertig. Der hat mir das die waren 2 Wochen in der Klinik, ich habe mir das echt eine Woche angeguckt, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Hab dann gedacht, okay, Amoroso, wenn du so gut bist, wie du immer sagst, dann wirst du ihm helfen können. Dann bin ich mit dem in den Ring, habe mit dem 1 Runde links, 1 Runde rechts, habe den Kontakt aufnehmen lassen und ab da hast du gemerkt, hat sich komplett entspannt. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesehen habe, diese Methode hat so dermaßen viel Kraft, die weit über, wir lösen ein paar Probleme im Pferd oder jetzt mal ganz negativ, wir machen das Pferd gefügig oder ordnen das unter, dieser ganze Bullshit, geht weit darüber hinaus. Da wurde mir das klar, was diese Methode oder diese Vorgehensweise für eine Kraft hat. Genau.
Okay, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ich bin gerade leicht berührt. Ja, man hat es wahrscheinlich kurz gesehen. Also es ist immer wieder, du hast die Geschichten ja schon öfters auch bei den Trainerausbildungen erzählt, aber es packt einen, finde ich, immer wieder. Dann gehen wir vielleicht weiter. Du hast ja diesen Beitrag mit Paolo kurz erwähnt, mit der, wo so oft geklickt wurde. Es war ja der Beitrag, wo man ja sieht, dass dich der Paolo auf dein Kommando hinlegt und du ja aufsteigen kannst.
Genau.
Du hast ja das Ganze, dieses Prozedere, sag ich jetzt mal, dass er sich hinlegt zum Aufsteigen, über 2 Jahre mit ihm erarbeitet, nenne ich es jetzt mal.
Ja, ja.
Vielleicht, dass du das ganz kurz mal noch erklärst, weil ich glaube, viele stellen sich das immer vor, Leckerchen vorne rein, Kopf runter und dann legt sich der hin. Ja. So ist es ja klassischerweise. Und du machst es ja ganz anders.
Mhm. Genau. Also da zunächst mal, was du angesprochen hast oder auch zur Methode oder unserer Arbeit, die wir 3 machen. Ich bin ein großer Freund von Naturwissenschaft. Das heißt, das kennen wir ja alle, man kann alles ins Pferd reininterpretieren, man kann alles machen mit dem Pferd. Das Pferd macht dann irgendwas und man kann sich alles so, ich nenne das mal jetzt so ganz provokant hin erklären, dass das für einen passt. Und ich bin ein großer Freund von Wissenschaft, also das wirklich zu verstehen wollen und zu wissen. Und ein Merkmal bei Futter ist, da gibt's auch Befragungen, da gibt's Studien dazu. Wir haben ganz viele Daten dazu, dass Futter im Pferd in bestimmten Dingen oder bei bestimmten Dingen Stress auslöst. Das eine. Das andere ist, für mich ist wichtig, weil er die Lähmungshöhe so hoch ist, dass wenn der sich hinlegt und mich mit hochnimmt, mich nicht durch die Gegend schießt, sondern ganz locker und brav bleibt. Und das geht nur, wenn er das von sich aus macht. Wenn er weiß, das ist nicht schlimm. Und wenn er eine gute Bindung hat. Und mit Futter könnte ich, wenn die Bindung nicht so gut ist und wenn er das nicht will, könnte ich das umgehen. Und das ist in meinem Fall gefährlich. Und es hat 2 Jahre gebraucht, dass er sich von sich aus hinlegt. Das habe ich ganz langsam gemacht, in ganz Nanomillimeter Schritten, damit er lernen kann, das ist belanglos. Weil nur, man macht das auch häufig mit der Fußlonge, hinlegen, loben, wieder hochgehen lassen, ist der Stress so groß, auch wenn man das von außen nicht so sieht, dass das Pferd nicht erkennen kann und ist auch aus Sicht des Pferdes gar nicht der Weg, das ist belanglos, sondern was das Pferd lernt ist, es kann sich nicht wehren. So jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn man die Perspektive wechselt. Genau, und es hat 2 Jahre gebraucht, dass er sich hinlegt und dann nochmal 2 Jahre, bis er mich hat aufsitzen lassen. Das heißt, er hat schon hingelegt. Ich habe das kombiniert mit Kalma. Also kann heute sagen Kalma, er legt sich hin. Dann habe ich immer, wenn ich schon neben ihn, neben Bauch gefahren bin mit dem Rolli, ist er schon immer hoch. Das war also die erste Stufe. Die zweite Stufe war, bin neben Bauch, konnte das Bein drüber legen und er ist dann hoch. Da ist mein rechtes Bein oder dann auch das linke Bein ist immer geflogen, wie weit? Also ich kann fast Spagat. So weit ging das. Und irgendwann ist er unten geblieben und konnte mich draufsetzen und er ist mit mir hoch. Und ich wusste dann immer, wenn ich Kalma sage und er legt sich hin, dass ich den aufsitzen kann und es wird nichts passieren. Und es ist ja auch nie was passiert. Das ist so der mal so ein bisschen angekratzt, so der kleine Unterschied zu der konventionellen Vorgehensweise, sage ich jetzt mal.
Genau, also längeres Vorgehen und dann funktioniert es einfach und die Bindung zwischen euch auch ist ja so stark, dass du dich dann auch drauf verlassen kannst.
Genau, ich habe den gebisslos angeritten. Ich hab den selbst angeritten, gebisslos angeritten. Ich bin den frei geritten, also nur mit Sattel. Sattel brauche ich, weil ich mich sonst nicht halten kann. Und das können andere auch. Mein Weg oder unser Weg ist ja ein anderer, dass das vom Pferd auskommt. Und jetzt denkt man ja, das kommt ja bei den anderen auch. Wenn man das genau, ich sage jetzt mal im Positiven, auseinandernimmt, sieht man, dass das nicht, also dass die Basis immer ist oder tendenziell ist, gehorchen und ertragen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einen Weg finden, wie er lernt, Reiten ist belanglos. Weil ich gehe ja nach kurzer Zeit wieder runter. Genau.
Diese psychische Stabilität, die er ja dafür gebraucht hat, dich aufsteigen zu lassen und dass du ihn überhaupt reiten konntest, ist ja so das eine. Aber wenn man sich das jetzt vorstellt, beziehungsweise wenn man das ja auch sieht, wie du aufsteigst und er dann dich mitsamt dem Sattel, also wie er mit Sattel und dir aufsteht, das ist ja auch ein enormer Kraftakt. Ja. Überhaupt auch dann dich zu tragen. Und deine Methode basiert ja, natürlich geht's ganz viel um die Psyche, aber es geht ja auch um den Körper. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte sagen.
Ja, Also heute reite ich nicht mehr. Also einmal habe ich mir vor ein paar Jahren das Bein gebrochen. Ich kriege die Beine nicht mehr so weit auseinander. Aber ich bin jetzt vom Gewicht auch, weil du das ansprichst, dreistellig. Da muss ich jetzt auch nicht mehr da drauf. Und als ich noch geritten bin, war ich noch locker zweistellig, also da war auch keine 9 vorne, sondern so, dass das noch gepasst hat. Dank der Lähmung ist das so. Aber den Punkt, den du ansprichst, der ist wichtig, denn unabhängig von Paolo, dass der mit mir aufsteht, ist es so, dass Reiten für Pferde tendenziell ungesund ist. Auch nicht zu unterschätzen ist, weil die, wenn man sich ein bisschen mit Statik auskennt, sieht man das, dass die vom Körperbau ganz schlecht gebaut sind zum Reiten. Also was mein Vergleich ist immer die Giraffe. Die Giraffe wäre viel besser zum Reiten, weil die halt schräg gebaut ist. Also die Vorhand ist sehr hoch. Dadurch wird die Gewichtskraft anders abgetragen. Und bei einem Pferd ist das so im Grunde ähnlich, wie man auf einer Bierbank sitzt. Also wenn man eine Bierbank hat, man setzt sich in die Mitte, dann biegt die sich durch. Und das ist eine statische oder eine physikalische Konsequenz sozusagen. Und das ist beim Pferd auch so. Und in der Bierbank ist das egal. Beim Pferd ist das anders. Das gibt irgendwann, kann das Tragerschöpfung geben oder Kissing Spines oder sogar Probleme an Fesselträgern, also ganz am anderen Ende, Belastungsrehe, Arthrose, was auch immer, wenn die Pferde nicht stark genug trainiert sind. Und den Punkt, den du ansprichst, ist, ihr kennt ja Paolo, der sehr stark ist. Und der ist deshalb so stark, weil ich den wie ein Sportler trainiert habe. Das heißt, ich habe mehr Fokus auf Intensität gelegt und weniger aufs Trainingsvolumen und habe viel Pausetage gegeben, damit der Körper eben aufbaut und auch die unterschiedlichen Systeme. Also es geht ja nicht nur um den Muskelaufbau, sondern Stärkung Gelenke, Sehnen, Bänder, Knochen, Herzkreislauf, diese Geschichten. Und die haben, und Muskulatur natürlich, und die haben alle einen unterschiedlichen Anpassungszeitpunkt. Das heißt, die brauchen länger zur Regeneration. Und man nennt das Superkompensation. Und das wird leider in der Pferdewelt zu wenig beachtet und hat die Konsequenz, dass es so viele Verletzungen gibt. Auch im Freizeitbereich mittlerweile. Arthrosen und Spat und was alles gibt. Habe ihn eben so trainiert und so konnte der mich eben vom Boden hochnehmen, ohne dass der sich dabei eine Blockade zugezogen hat oder irgendwas gezerrt oder wehgetan hat. Genau.
Okay, dann hätte ich vielleicht nochmal eine ganz andere Frage zwischendrin, unpferdisch in dem Sinne. Und zwar würde mich interessieren, wer oder was dich auf deinem Weg am stärksten geprägt hat, außerhalb jetzt oder ausgenommen von den Pferden? Weil das ist ja schon alles mit Durchhaltevermögen verbunden. Ich sage jetzt mal, das 4 Jahre aufzubauen mit Paolo, da gehört ja schon sehr starker Wille und innere Ruhe oder wie man es nennen möchte dazu. Da könnten wir uns ja alle eine sehr, sehr große Scheibe abschneiden.
Ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Also keiner von uns, wer ist schon frei von Sünde und frei von Fehlern? Was mich am stärksten beeinflusst oder auf meinem Weg beeinflusst, ist ein bisschen spiritueller. Als es mit Pascal ganz schlecht lief und ich ganz unten war, hatte ich mal einen Traum und in diesem Traum habe ich ein Pferd gesehen vor mir. Das war eingespannt in einen Planwagen, das war ein Fuchs. Und hinter mir sagte eine Stimme, Timo, du bist der Auserwählte. Ist wirklich wahr. Dann habe ich gedacht, na, fängst du jetzt an zu spinnen? Kriegst du, wie sagt man, Jesus-Komplexe oder weiß der Teufel was? Aber wenn du mich danach fragst, was meine Triebfeder ist, ist genau das meine Triebfeder. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder war das eine Stimme, vorbestimmt, was auch immer, die mir sagt, ich soll das tun, weil es was Größeres gibt als uns, dann tue ich das. Oder das war nur mein Traum und meine Einbildung und es gibt nichts. Es gibt keinen Gott und niemanden, vor dem wir uns rechtfertigen müssen. Dann ist es noch wichtiger, dass ich versuche, die Welt zu verändern und für Pferde was zu tun. Das heißt, egal wie es ist, ist völlig egal. Ihr habt nur eine Wahl, weiterzugehen und das zu tun.
Das war ja jetzt fast schon ein Schlusswort. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, was es war, was dich angetrieben hat, ist jetzt, ich will nicht sagen egal, weil es ist einfach so unglaublich wichtig und so toll, was du machst. Wir möchten einfach ja, dass das weiter hinausgetragen wird in diese Pferdewelt und freuen uns so unglaublich auf alles, was du noch vorhast. Wir hätten noch eine letzte Frage zum Abschluss. Und zwar, was haben dir die Pferde beigebracht, was kein Mensch hätte dir beibringen können?
Ja. Ich will ganz einfach sagen, Pferde haben mir beigebracht, unausweichlich, unmissverständlich, dass wir alle gleich sind. Wir sind alle gleich. Egal, ob groß, ob klein, dick, dünn, schwarz, weiß, völlig scheißegal. Wir sind alle gleich. Und sie haben mir beigebracht, was viele Menschen vergessen, unser Leben ist endlich. Das heißt, wir werden nicht ewig leben und wir können nichts mitnehmen. Das habe ich tatsächlich nur von meinen Pferden gelernt.
Vielen Dank, Timo. Also danke, danke, danke im Namen von uns beiden und ich denke auch von allen Zuhörern für deine Offenheit. Es ging ja tief, auch unsere Fragen. Wir hoffen, es war in Ordnung, dass wir da so reingebohrt haben, aber es ist einfach immer wieder spannend. Also es ist einfach mega spannend und inspirierend, deine ganze Geschichte und dein ganzes Sein und wie du einfach bist. Ein ganz, ganz großes Vorbild für, glaube ich, uns alle. Genau, in diesem Sinne, gern noch ein letztes Wort, Timo.
Ich danke euch sehr, dass ich Gast sein durfte bei euch in eurem Podcast. War mir eine große, große Freude. Und wenn ihr das mal so sagen darf, ihr zwei macht das ganz wunderbar.
Oh, danke schön.
Vielen, vielen lieben Dank. Aber so ganz verabschieden darfst du dich trotzdem noch nicht, weil es wird noch eine zweite Folge mit dir geben. Weil bisher ging es ja so eher um deine Zeit bis jetzt. Und in der nächsten Folge wollen wir natürlich noch wissen, was du noch alles vorhast, welche Visionen du hast und ja, was noch alles auf uns alle zukommt mit dir.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn's jetzt im Kopf rattert,
willkommen in der Reflexionsphase. Jetzt erstmal Pause machen, Gedanken sortieren und die Mähne schütteln. Gebt uns gern Bescheid, was hängen bleibt oder Fragen aufwirft. Bis dahin,
wir sind raus.